Ich habe in der Vorbereitung zwei Verse gelesen. Der Mut der Christen ist nicht menschlich, er ist geistgewirkt. Mut entsteht nicht aus Selbstvertrauen, sondern aus Gottvertrauen. Wir unterhalten uns über Mut der ersten Christen, und dazu gibt es einen beeindruckendes Gebetserlebnis, das die ersten Christen in dieser Bewegung hatten. Und da lesen wir in Kapitel 4 von Apostelgeschichte, als sie gebetet hatten, da bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos die Botschaft Gottes. Mutig und geisterfüllt, man kann auch sagen, geisterfüllt, mutig, in einem Mutigsein, das abhängig ist von Gott, weil man Gottes Größe sieht, weil man bewegt ist von Gottes Geist, die wichtigen Dinge im Leben zu tun. Und dafür braucht es Mut. Die Bewegung, die Jesusbewegung am Anfang der Kirchengeschichte, ganz, ganz am Anfang, das waren Menschen, die bewegt waren, wie wir es am letzten Sonntag miteinander gehört haben. Es waren Menschen, die mutig waren. Sie lebten in einer Zeit, in der sie viel Gegenwind erlebten. Aber sie hielten sich nicht zurück, den Namen Jesu zu betonen und weiterzugeben. Und da hatten sie so manche Momente, wo sie ein Powerplay hielten. Herr, nur noch auf dich wollen wir uns setzen. Wir brauchen voll und ganz deine Kraft. Hilf uns in dieser existenziellen Herausforderung, deinen Namen hochzuhalten. Und dass dein Wille geschehe in unserem Umfeld. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte Kapitel 5, wo wir nun entlang gehen, wie immer mehr Menschen zum Glauben fanden. Es kamen neue Männer und Frauen dazu, immer mehr. Das Wirken der Apostel hatte eine dermaßen Kraft und Auswirkung, dass Leute fast auf alles setzten. Da heißt es, sie brachten die Kranken mit auf Betten und Bahren auf die Straße, nur in der Hoffnung, dass der Apostel Petrus vorbeiläuft und der Schatten auf diese Kranken fällt. Steht da. Es heißt aber hier nicht, dass der Schatten des Petrus die Kranken geheilt hätte. So nicht. Es heißt, dass die Leute gesund wurden, alle Kranken wurden gesund. Gottes Gnade war so immens. Und er zeigt es ein solches liebevolles Zeichen. Die Botschaft Jesus gilt jedem. Aber es war nicht der Schatten des Petrus. Vielleicht muss man das so ansehen. Die Leute waren so in Erwartung und manchmal passiert es auch an anderen Orten, dass sie die Apostel fast vergötterten, dachten ja, der Schatten allein reiche aus. Ja? Gott ließ sich nicht aufhalten, sie zu segnen und zu berühren. Scharenweise strömten die Menschen dazu. Ja. Und nun steigen wir ein. Es kostete die Apostel, die Christen, Mut. Denn der hohe Priester und seine Begleiter, die Sadduzäer, sie waren voller Neid. Sie ließen die Apostel verhaften und ins Gefängnis werfen. Jetzt wurde ein Riegel geschoben. Schluss, aus, fertig mit diesem Jesusgerede, mit dieser Volksbeeinflussung da. Das geht nicht mehr, das dulden wir nicht mehr. Und man muss so sehen, natürlich die Machtverhältnisse waren so, Jerusalem, Israel war von der römischen Besatzungsmacht natürlich kontrolliert, aber den Römern war es recht, dass sie zusammenspannen konnten, so mit Königen, die sie eingesetzt haben, wie der Herr Herodes damals, oder gerade auch mit dem Klerus, den Priestern der religiösen Schicht. Wenn die sich nicht gegen die Römer stellten, dann ließen sie gewähren. Und so spannten sie manchmal so recht zusammen. Und das war ganz gut. Und jetzt passiert aber Folgendes, dass sich immer eine größere Volksbewegung sich ansammelte. auf dem Tempelplatz noch. Stellt euch vor, was muss das die Priester, die den Klerus genervt haben, dass ausgerechnet im Tempelbereich eine riesen Menschenansammlung war und denen ging es um diesen Jesus, der gekreuzigt wurde, den sie auf die Seite gestellt haben, eliminiert haben. Und jetzt geht diese ganze Geschichte erst recht los. Ihre eigenen Synagogen, die blieben leer, das Volk lief davon, sie verloren ihre Schäfchen, die Eifersucht wuchs unter den Priestern. Und nun schoben sie einen Riegel und sagten, wer öffentlich über Jesus spricht am Volk, der landet im Gefängnis. Und die Apostel, die wurden inhaftiert. So war die Geschichte dann. Und jetzt stellt sich die Frage, wie verhielten sich die Gläubigen, die Jesus-Nachfolgerinnen, Nachfolger? Haben sie gedacht, oh ja, jetzt müssen wir mehr aufpassen, sonst geht das Ganze Bach ab oder wir werden so bedrängt und können nicht mehr unseren Auftrag wahrnehmen. Wir können ja etwas weniger auffallen, vielleicht dann besammeln wir uns halt nicht mehr auf dem Tempelplatz, diesem öffentlichen Vorhof, wo jeder Jude Zugang haben durfte damals. So. Oder Jesus, dann machen wir uns untereinander einen Code ab. J heißt Jesus, müssen wir das nicht mehr so laut aussprechen. Oder wir können uns irgendwie arrangieren, passen wir das auf, vielleicht nicht mehr so offensiv. Denkste, das war die Jesusbewegung nicht. Sie, es heißt hier, Herr, sieh ihre Drohungen. Hilf deinen Dienern, die Botschaft von dir mutig und frei weiterzusagen, dran zu bleiben. Dieses Gebet ging ja vor dem Kapitel vor, oder? Aber das war die Grundstimmung, das Grundanliegen. Und so wuchs die Bewegung gerade deswegen. Weil sie nicht nachgaben, weil sie auf Gott vertrauten. Und so wurde die Bewegung sehr groß. Wir haben letzten Sonntag gestaunt über die vielen Tausenden, die da wuchsen, explosionsartig. Da muss ich aber etwas sagen, bevor wir dann auf diese einzelnen Themen hier kommen, die ich danach betonen will. Es geht im Reich Gottes, in der Gemeinde, in der Kirche, nicht um ihre Größe. Dass ihr mich richtig versteht, da glaube ich nicht. Es geht nicht um ihre Größe, sondern es geht um die Größe ihrer Botschaft. Es geht um die Größe von Jesus Christus und dass er völlig im Zentrum steht, dieser Bewegung der Kirche. Darum geht es. Aber es geht nicht um die Größe einer Kirche. Aber es hat immer auch zur Folge, dass eine Kirche, die Jesus in den Fokus stellt, in das Zentrum und in der alle Glieder an diesem Leib sich Jesus hingeben, dass diese Bewegung wächst. Gott ist schon auf Wachstum aus. Er will, dass niemand verloren geht, sondern jeder zur Erkenntnis des Glaubens kommt. Geben wir uns nicht zufrieden mit dem Status quo, sondern sind wir eine Erwartung. Und wenn wir erwartungsvoll sein dürfen, dann, dass Menschen etwas erfassen von Jesus Christus und sich einlassen auf diese Botschaft, weil wir doch überzeugt sind, nicht wahr? So war es in dieser Zeit damals. Diese Kraft, diese geistliche Dynamik, ja, dieser Mut, das war es, dass die hohen Priester und die Gelehrten damals verunsicherte oder Angst machte. Und sie hatten kein anderes Druckmittel, als Gewalt anzuwenden, mit Gewalt einzuschreiten, mit Gefängnisnahme. Genau. Und jetzt gehen wir der Frage nach, was es braucht, um mutig zu sein. Ich habe so vier Prinzipien erkannt, so in diesem Abschnitt, den wir anschauen, in Apostelgeschichte 5 ab Vers 12 bzw. 17 bis 42 oder wie weit geht es noch? Ja, so, was wir daraus entnehmen dürfen können. Es ist eine, ich habe ein Predigtblatt, aber dort stehen die vier Punkte nicht drauf, weil Gott hat mich noch korrigiert während der Woche und dann habe ich den Zettel schon gehabt. Jetzt gibt es eine Ergänzung, also ihr könnt das beides dann mitnehmen oder die Predigt nochmal hören. Aber ich denke, die vier Punkte sind ganz wichtig. Das erste seht ihr da aufgeschrieben. Mut wächst dann oder beginnt dann erst richtig, wenn du dich deiner Angst stellst. Ich meine, damals, wenn du jetzt dabei gewesen wärst, hättest du vielleicht zum Petrus, vielleicht wärst du durchgekommen bis zum Petrus, den Apostel, und hättest ihm gesagt, ich bewundere euch, ihr seid ein Vorbild, wie ihr mutig seid. Ich glaube, der Petrus hätte dich dann so etwas so angeschaut, ein bisschen skeptisch oder so mit einem besonnenen Blick in den Augen. Petrus kannte auch andere Geschichten bei sich, wie er angsterfüllt war. Weil er wollte zu Jesus stehen, aus eigener Kraft. Und ich bin bereit, sogar für dich zu sterben, der mutige Petrus. Und ist so kläglich gescheitert, dass er den Mund nicht auftat, sich sogar rausredete, sogar Jesus verleugnete, mit dem habe ich nichts zu tun, aus Angst. Nein, die ersten Christen waren nicht einfach mutige Kerle. Sie wussten darum, darum haben sie so gebetet, hilf, hilf Herr, hilf, dass wir mutig sind. Wir sind es zu wenig. Wir sind feige, wir haben solche Menschenfurcht, das Drohen, das verunsichert uns. Was kommt noch auf uns zu? Mut beginnt dort, wo du dich deiner Angst stellst. Wir haben alle Angst. Angst ist ein wahnsinnig unglaublicher Antrieb in unserem Leben. Ich habe Angst, in der Predigt zu versagen. Du hast Angst, morgen diese neue Arbeit anzupacken, die wir da in Dingen da und dort etwas neu ist. Du hast Angst, einer Person anzurufen und eine Sache anzusprechen. Du hast Angst, deinem Ehepartner etwas von dir preiszugeben, für das du dich schämst. Angst. Wir haben so viel Angst. Und auch Christen haben untereinander Angst manchmal. Angst, es nicht zu schaffen oder Angst, es nicht zu können, nicht die richtigen Worte zu haben, Angst, voreinander zu beten, Angst, ein Zeugnis zu geben, nicht nur der Welt draußen, wie man so schön sagt, sondern auch vor anderen Christen. Versteht ihr einfach? Angst, dass es nicht gut kommt, dass man meinen könnte, ich könne nicht oder bei mir läuft es halt immer so daneben. Angst, sich zu blamieren. Angst. Ja, natürlich gibt es die Begabung und weniger die Begabung, aber ganz unabhängig davon. Manches tun wir einfach nicht, weil wir uns nicht der Angst stellen. Wir tun es nicht, weil wir uns der Angst nicht stellen. Wir sagen, keine Lust, das passt jetzt gerade nicht so, ich weiß nicht so recht. Du weißt, was gut wäre, was gut ist, was zu tun gilt. Das wäre jetzt wichtig, dass du ehrlich zu dir bist und sagst, ich habe Schiss, ich habe Angst. Das allein schon, sich dem zu stellen, was Sache ist, was da drin vorgeht, was dich hemmt. Ja, ich habe Angst. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, ihr habt doch so viel Angst. Das ist eine Tatsache. Aber wenn wir uns der Angst stellen, ja, wovor denn genau habe ich Angst? Was ist es denn genau, oder? das hilft schon. Was passiert denn, wenn ich mich wage, wenn ich das Risiko eingehe? Schaut, das wissen ja auch gerade Therapeuten im Besonderen und erleben das ständig in Gesprächen, wenn man mit einem Menschen die Angst definieren kann, auch eingrenzen, dann verliert sie schon etwas an Macht. Diese undefinierbare Angst, so das Allgemeine, so irgendwie so, oder? Das ist viel bedrohlicher oder blockiert uns mehr, als wenn wir die Sache beim Namen nennen können. Bring deine Angst Gott. Bring deine Angst Gott im Gebet, der dir zuspricht. Fürchte dich nicht, hat es im Alpha-Life-Kurs jemand gesagt. Ich glaube, 365 Mal steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Ja, für jeden Tag gibt es einen, fürchte dich nicht. Im ganzen Jahr verteilt. Sei unerschrocken, ich bin dein Gott. Mach einen Schritt, pack die Herausforderung. Weißt du, Mut tut gut, eine Glaubenserfahrung zu machen. Und wenn ich dann irgendwie stolpere oder mich blamiere, auch das gilt es zu überwinden, wir kommen dann noch drauf. So, nun, wie ging die Geschichte weiter? Wenn wir da weiterlesen, ist es richtig unterhaltsam, wie das da beschrieben ist. Ich denke, der Lukas-Schreiber von Offenbarung hatte seinen Spaß, als er das schreiben konnte, so auf die Geschichte aufzeichnen. Noch in der Nacht, also als all die Apostel gefangen waren, noch in der Nacht öffnete der Engel des Herrn die Gefängnistore, führte die Apostel heraus und sagte zu ihnen: Geht in den Tempel und verkündigt dem Volk die Botschaft von dem Leben, das Jesus gebracht hat. So. Und die Apostel gehorchten, sie gingen früh am Morgen in den Tempel, stellten sich wieder hin und lehrten das Volk, wie wenn nichts gewesen wäre. Der oberste Priester und sein Anhang hatten inzwischen unten im Rathäuschen, oder wo diese sich versammelten, oder sie versammelten sich zu einer Sitzung und wollten dann die Apostel zu sich rufen lassen für das Verhör. Doch diese berichteten die Gefängnisdiener: Wir fanden das Gefängnis ordnungsgemäß verschlossen vor den Türen. Vor allen Türen standen die Wachen, aber als wir aufschlossen, da war niemand mehr drin. Der Befehlshaber der Tempelwache und die führenden Priester waren ratlos und konnten sich das nicht erklären. Als das so hörten, da kam einer rein und berichtete: Die Männer, die ins Gefängnis gesperrt haben, stehen im Tempel und lehren das Volk. Das ist ja eine verrückte Sache. Schaut, die Apostel zog es förmlich wie ein Magnet zurück auf den Tempelplatz. Zurück dort, wo das Klima der Freude an Jesus war. Dort, wo sich Menschen versammelten und sich mit Jesus auseinandersetzten, die offen, die suchend waren, dorthin trieb es, zog es die Apostel. Ja, der Engel befahl es ihnen wörtlich: Geht dorthin. Er befreite sie nicht nur, sondern er schickte sie dort zurück. Deshalb habe ich den Kernsatz formuliert, den zweiten: Mut passiert, wenn du Gottes Gegenwart suchst. Dort wächst Mut. Dort ist dein Platz. Dort gehörst du hin. Gott sagt: Ich befreie dich nicht nur, sondern ich führe dich auch zurück. Ich ziehe dich zurück zu mir. Komm her. Komm in meine unmittelbare Präsenz. Gestärkt durch den Zusammenhalt der Familie Gottes. Deshalb ruft dich Gott in eine Gemeinde rein, wo die sich an einem Ort versammelt, um das zu leben, das zu suchen, das zu pflegen, das zu zelebrieren, in dem zu üben, in dem zu wachsen. Das ist so wichtig. Das fördert Mut. Das fördert den Mut, weil du darin eine andere Sicht geschenkt bekommst von den Zuständen, wie sie wirklich sind. Wer wirklich Angst hat oder Angst haben muss? Satan, der schlottert, der so tut, als ob. Dem alles darin liegt, die Kinder Gottes einzuschüchtern, Angst zu machen. Mit Drohen, er geht umher wie ein brüllender Löwe, schreibt der Apostel Petrus in einem seiner zwei Briefe. Du brauchst diese Sicht von Gott, im Lichte Gottes zu sehen, wie die Verhältnisse sind. Zu gestärkt zu werden in deiner Identität, wer du bist in Gott. Gestärkt zu werden in deiner Autorität als Tochter, als Sohn Gottes. Dass er dir eine Waffenrüstung gegeben hat, die du anziehen kannst. Hey, es gibt gar kein Versagen mit Jesus. Höchstens das Gefühl, sich blamiert vorzukommen, vielleicht so. Aber wenn du in Jesus bist, kann nicht so viel schief gehen in deinem Herzen. Nicht nur die Hilfesuchenden brauchten die Gemeinschaft, auch die Apostel selber brauchen die Gemeinschaft. Auch sie mussten darin leben, wollten darin leben, die Sicht Gottes sich nicht rauben zu lassen, den Blick aus Gottes Augen zu bewahren. Und gemeinsam angefeindet zu werden, wissen wir, ist einfacher zu ertragen, als wenn man alleine ist. Man kann einander halten. Das nächste Mal zeige ich euch ein eindrückliches Bild, das jemand gemalt hat von den verfolgten Christen in der Arena, wie sie zusammen beten, einander sich zusammenhalten im Angesicht der Löwen, die daherkommen. Ganz brutal, aber wenn man einfach zusammenhalten kann, zusammenstehen kann, was ist das für ein Zusammenhalt? Was für ein Friede kann da bewahrt werden im Herzen? Du brauchst die Gemeinschaft. Deshalb gratuliere ich dir, dass du da bist. Such sie auch, wenn du angefeindet wirst, wenn du Anfechtung erlebst. Manche machen das gerade dann verkehrt. Gerade dann bleiben sie fern, denken, ich passe nicht hier hin, keine Lust. Dann hat Satan ein leichteres Spiel mit dir, obschon er dich nicht aus den Händen Gottes reißen kann, wenn du Jesus gehörst. Aber lass es nicht so weit kommen. Ein weiterer Satz. Mut wächst im Widerstand. Du wächst im Widerstand. Wenn du Mut investieren musst und Widerstand erlebst, also wenn es dann noch eben doch schwierig wird, ich habe es ja gefürchtet, das Risiko gehe ich da an, aber es wird schwierig, da interessanterweise kann da der Mut noch mehr wachsen. Ich lese euch vor, also ab Vers 27, die Apostel wurden dann wirklich vorgeführt, die wurden dann natürlich vom Tempelplatz wieder abberufen. Hey, nicht schon wieder fertig, oder? Haben die euch nicht befohlen, nie wieder im Namen dieses Mannes, sie sagen nicht mehr Jesus selbst, nicht mehr nur noch dieses Mannes da, zu lehren, fragt der hohe Priester. Stattdessen habt ihr eure Leute von Jesus in ganz Jerusalem verbreitet, und wollt uns die Schuld an seinem Tod noch geben? Petrus und die anderen Apostel erwiderten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus, und jetzt nutzen sie es gleich noch, gerade auch noch dort zu predigen, oder? der Gott unser Vorfahren hat Jesus, den ihr ans Kreuz geschlagen, ihr ans Kreuz geschlagen habt und getötet habt, von den Toten auferweckt. Gott hat ihn durch seine Macht zum Herrscher und Retter erhoben, damit das Volk Israel zu Gott umkehren kann und ihnen ihre Sünden vergeben werden. Das war ihre Botschaft vom Auferstandenen und von der Errettung. Und sie sagen, bestimmt, und das werden wir immer bezeugen, und auch der Heilige Geist, den Gott allen gegeben hat, die ihm gehorchen, also auch andere. Wir bleiben dran. Es ist ganz schön mutig, so hinzustehen, nachdem man schon zum zweiten Mal verhört wird oder abberufen wird. Ja, und es stimmt. Ihr habt Jesus zum Tod verurteilt. Wir waren Zeugen. Das war ihr Zeugendienst. Wir waren dabei, wir haben es gehört. Wie ihr geschrien habt, kreuziget ihn. Ihr habt den Römern überantwortet. Wir müssen da doch uns gar nicht dort duxen und weise so tun und schönreden. Das sind die Facts. So reden sie. Auch von der Möglichkeit von der Vergebung und Erlösung. Aber sie stehen zur Wahrheit. Jetzt ist es draußen. Oder? Jetzt haben sie Position bezogen. Wir sagen, was Sache ist. Es gibt kein Zurück mehr. Sie haben Farbe bekannt, sie haben gesprochen. Schaut, da passiert doch das, wie was auch Jakobus sagt, zum Glauben, der wächst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Mut fördert Standhaftigkeit im Leben, Charakter, hinzustehen, Rückgrat. Du beginnst dich sozusagen wie an diesem Mutmodus zu gewöhnen, kann man vielleicht so sagen. Es ist nicht mehr ganz neu für dich. Du hast erlebt, dass Mut gut tut, dass Mut etwas bewegt. Und zumindest für dich hast du eine Grenze gesprengt. Und das tut gut, das brauchen wir. Deshalb mach einen Schritt, gerade punkto Glaubensbekenntnis. Gerade dort, wo wir so zurückgebunden werden wollen, nicht von hohen Priestern, aber von einer unsichtbaren, negativen Macht, die immer und weiß, was Argumente bringt, jetzt ist es nicht dran, überlege mal, der findet das sowieso doof und weiß was, dass man einfach nicht spricht von dem, was unseren Glauben ausmacht, unser Leben ausmacht, von dem wir kommen, zu dem wir hingehen. Ja, ich weiß, da oben kann, von der Kanzel kann, da kann man das besser sagen. Ja, aber ich frage dich, wissen deine Klassenkollegen, deine Arbeitskolleginnen, dein Umfeld oder Nachbarschaft oder wo, wissen sie, dass du überzeugter Christ bist, dass du an Jesus glaubst? Dann ist schon etwas mal geklärt. Und da und dort kann man Bezug nehmen auf deinen Glauben, hoffentlich immer im Sinne eines Vorbilds. Es verpflichtet uns auch, als Vorbilder zu leben, als Licht und Salz. Aber es ist mal draus, man hat Position bezogen. Mut fördert Standhaftigkeit und wächst im Widerstand. So war es auch bei den Aposteln. Und jetzt kommt noch der letzte schöne, spannende Punkt, finde ich schön, was in der Geschichte sich wendet. Gamaliel, einer von diesem Hohen Rat da, oder? Er war ein Pharisäer, ein ausgezeichneter Kenner der Heiligen Schriften. Übrigens auch Paulus war bei ihm in der Schule, der Saulus damals noch. Also nicht ein Christenfreund, der Gamaliel, gar nicht. Aber ein weiser Mann, er war beim Volk sehr beliebt, heißt es auch im Vers 34. Er erhob sich und befahl, dass man die Apostel für eine kurze Zeit mal rausschickt aus dieser Versammlung da. Und dann sprach er zu seinen Leuten. Er richtete das Wort an die Ratsmitglieder. Männer Israels, überlegt euch gut, wie ihr mit diesen Männern verfahren wollt. Überlegt es euch gut. Beim Gamaliel lief etwas ab. Und erinnert seine Leute daran, hey, vor einiger Zeit, wisst ihr nicht, da war doch ein gewisser Theudas, der gab so vor, eine ganz besondere Persönlichkeit zu sein. Und er hatte etwa 400 Nachfolger, die schlossen sich ihm an, so eine Gruppierung, weiß nicht, was die wollten. Und dann wurde er umgebracht, dieser Theudas, und siehe da, diese ganze Bewegung, diese Leute, die verstreuten sich und es war nichts mehr da, fertig. Und oder denkt an den Judas von Galiläa. Bei dem lief es gleich ab. Er versammelte auch seine Anhänger. Doch auch er starb und seine Nachfolger wurden zerstört, zerstreut, nichts mehr da. Also ich rate euch, diese Männer in Ruhe zu lassen. Und jetzt kommt die Begründung. Wenn es ihre eigenen Lehren und Taten sind, wird das Ganze bald scheitern. Dann machen wir unnötig auf Umtriebe und so weiter. Wenn es jedoch von Gott ist, werdet ihr sie nicht aufhalten können. Und am Ende stellt ihr womöglich noch fest, dass ihr gegen Gott selbst kämpft. Wow! Hä? Der Hohe Rat hörte auf Gamaliel. Das ist schon eine Wende, dass da jemand auch Mut hat, der Gamaliel. Bin ich da einen Schritt zu weit? Ja, jetzt habt ihr es schon gesehen, Zusammenfassung. Aber der Gamaliel, der hatte Mut, hinzustehen und zu sagen, hey, überleg dir mal, wenn Gott dahinter steckt, wie kommst du darauf, das nur überhaupt ins Feld zu nehmen, zu überlegen, diese Möglichkeit? Gamaliel hatte diesen Mut. Weshalb? War es nicht gerade der Mut der Christen, dran zu bleiben, in dieser unmittelbaren Präsenz Jesu? Nicht, Gamaliel kam nicht zu dieser Überzeugung, denke ich, weil die Christen da sich irgendwie sich einschleimten und so gut tat und so möglichst Freund bleiben oder so. Es war auch nicht, weil die Christen da mit hochgehobenen Fäusten demonstrierten für ihre Religionsfreiheit, sondern die Christen blieben am Auftrag, die Liebe Jesu weiterzugeben. Und in dieser unmittelbaren Präsenz Christi zu leben, in dieser Verbindung geschlossen. Und das hat das Geschick, die Sache gewendet. Zusammenfassend hier nochmal die vier Punkte. Wachsen im Mut leben. Lass es zu Mutanfällen kommen in deinem Leben. Ein Mutanfall, jetzt mache ich es, oder jetzt merke ich so, und dann los mal. Und indem du dich stellst deiner Angst, dass du Gottes Gegenwart suchst und die Gemeinschaft, in der Gottes Gegenwart eben ist, von den Gläubigen, dass du gerade wächst im Widerstand und du so dein Umfeld veränderst. Es verändert sich auf jeden Fall zum Segen für andere Menschen, die genau deine Art, deinen Mut brauchen. Und es verändert auch das Umfeld, dort wo der Widerstand herkommt. Irgendeinmal wird der in sich zerfallen. Gott weiß wann. Ja, und dann heißt es dann am Schluss, dass sie dann doch noch ausgepeitscht wurden und nochmal bedroht wurden. Ihr sagt nichts von Jesus mehr, fertig, oder? Und sie gingen da mit ihren Geißelspuren am Rücken, gingen sie davon. Und es heißt, sie verließ den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Was hat der Mut, die kleinen Schritte, Mutschritte bewirkt in ihrem Leben, wie sie da gestanden sind? Ich bin überzeugt, dass auch wir, auch als Kirche, du in deinem Leben viel Potenzial hast, diesen Weg zu gehen, beständig zu sein, standhaft zu sein im Glauben, mit einem standfesten Glauben. Warum ich das behaupte und glaube? Weil der Heilige Geist in deinem Leben ist, weil er das ermöglicht, weil er dich berufen hat, einen Unterschied auszumachen. Lasst uns den nächsten kleinen, mutigen Schritt gehen. Ich möchte noch, dass wir beten, und ich schlage vor, ich habe genug gesprochen, das Gebet können wir abschließen mit drei Personen aus eurer Mitte. Bedingung, du sprichst ins Mikrofon, dass wir alle hören. Es braucht jetzt auch etwas Mut. Einfach abschließen noch eine kurze Gemeinschaft des Gebets, wo du einfach etwas sagen kannst, was dich berührt, oder du Jesus danken kannst, oder eine Bitte aussprichst, wo wir einfach mit einem Amen das bestätigen können. Wir würden doch zusammen in Lobpreis einsteigen und Jesus erheben für das, was er darf für uns sein.